MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers.
An Weihnachten geht man zur Christmette, singt Lieder und baut daheim die Krippe auf. Weihnachtsbrauchtum gibt es in Hülle und Fülle. Jetzt in der Fastenzeit muss man dagegen schon genau hinschauen, um Brauchtum zu finden. Früher, als die Fastenregeln strenger waren, bestand die Kunst darin, einfach zu essen und trotzdem satt zu werden, erzählt Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher.
Bei uns in Bayern waren die Fastenspeisen bei die einfachen Leuten eher Nudeln und Mehlspeisen in allen Formen und allen Variationen. Es hat sehr viel Brotsuppen gegeben, wo man das alte Brot aufbrauchen hat können. Die sind dann ein bisschen verbessert worden, indem man aufgeschmelzte Brotsuppen gemacht hat. Das heißt, aufgeschmelzt heißt, dass man Zwiebeln in Schmalz rausgebraten hat und die in so eine wässrige Brotsuppe hineingegeben hat. Nein, das hat satt gemacht, vielleicht hat es noch ein paar Kartoffeln dazu gegeben. Aber es war natürlich jetzt nicht besonders fein.
Aber 6 Wochen kein Fleisch, das fiel vielen Menschen schon recht schwer. Um die strengen Fastengebote zu umgehen, waren manche Köche sehr erfindungsreich.
Also wer nicht fasten will, der Herrgott kann ja nicht auf jeden Esstisch schauen und in jedes Kammerl schauen. Wer nicht wollte, der hat natürlich auch nicht gefastet. Aber manche haben das ganz geschickt umgangen. Zum Beispiel gibt es die Anekdote, man weiß nicht, ob es stimmt, dass der Abt eines reichen Klosters kurzerhand ein Spanferkel getauft hat mit den Worten Ego te baptizo carpam, ich taufe dich auf den Namen Karpfen. Und dann haben sie also das Spanferkel gegessen, weil es ja auf den Namen Karpfen getauft wurde. Das ist vermutlich ein böses Beispiel, eine böse Anekdote, die von Gegnern der Mönchsorden erfunden worden ist. Aber es ist ganz nett.
Auch Biber wurden serviert, weil das schließlich ein Tier ist, das im Wasser lebt. Und Fisch war ja erlaubt. Heutzutage sind die Fastenregeln viel lockerer. Tricksereien braucht's nicht mehr. Eher selten geworden ist heute auch ein Brauch, den man früher oft in Pfarrkirchen gesehen hat, die Passionskrippe.
Das sind Krippendarstellungen, wie wir es aus der Weihnachtskrippe kennen, aber mit Darstellungen der Passionsszenen. Und die beginnen meistens mit dem Einzug Jesu in Jerusalem und dann eben den weiteren Stationen der Karwoche, dem Abendmahl, Jesus vor Pilatus und so weiter.
An einigen Orten im Erzbistum gibt es noch solche Fastenkrippen, zum Beispiel in Sachrang im Chiemgau. Und wieder öfter findet man einen anderen Brauch der Fastenzeit, die sogenannten Fasten- oder Hungertücher.
Die Fasten- oder Hungertücher sind im 11. Jahrhundert vor allem aufgekommen. Und das Interessante daran ist, dass in dieser Zeit Christus ja nicht als der leidende, gestorbene Christus am Kreuz dargestellt wurde und auf dem Hochaltar präsent war, sondern da war es der siegreiche Christus, der aufrecht stand, mit womöglich noch einer Krone auf dem Kopf, mit einem gegürteten Tunika angetan, mit offenen Augen, also der siegreiche Christus. Und den hat man in der Fastenzeit dann verhüllt mit Bildern der Leidensgeschichte, der Passionsgeschichte, weil man ja den siegreichen Christus erst nach der Auferstehung zeigen wollte.
Oft sind auf solchen Tüchern Szenen aus der Passionsgeschichte zu sehen. In Pfarreien, in denen historische Fastentücher nicht mehr existieren, werden sie oft in Gemeinschaftsarbeit neu gemacht und sollen zur Meditation einladen. Willi Witte für das MKR.
Mülltrennung, das kann doch jeder, denkt mancher, aber das stimmt nicht. Und wie alles im Leben müssen wir auch Mülltrennung erstmal lernen. Die Kinder im Kindergarten St. Josef üben das mit einem echten Experten, Sebastian Heiß vom Abfallwirtschaftsbetrieb Fürstenfeldbruck.
Was glaubt ihr passiert mit dem Zeug? Also wir sammeln das ein. Was passiert mit dem ganzen alten Papier und mit dem alten Karton? Nee, das wäre schade. Denn aus was besteht denn Papier? Wer weiß denn das?
Aus Baum.
Genau, aus Holz.
Recyceln.
Genau, recyceln.
Übung macht den Meister. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmid vom Kita-Radio. Steffi, du warst im Kindergarten St. Josef dabei. Klingt spannend, diese Einheit zum Thema Müll.
Ja, das war sie auch. Die Kinder haben Müll in kleine Tonnen sortiert und manches ist einfach, anderes doch schon schwieriger. Im Landkreis Fürstenfeldbruck werden beispielsweise noch die verschiedenen Kunststoffarten unterschieden und getrennt. ja, da hätte ich irgendwie auch meine Schwierigkeiten.
Ja, ich auch. Aber die Kinder üben das ja auch nicht nur an einem Tag, sondern immer, oder?
Ja, genau. In der Kita wird natürlich Müll getrennt und die Mädchen und Buben sind schon echte Experten.
Also wenn man Papier wegschmeißt, dann kommt neues Papier daraus und kann ein anderes Kind da drauf malen und dann immer so weiter.
Und dann habt ihr noch Dosen eingeworfen, oder?
Ja.
Also ist es wichtig, dass man Müll trennt?
Ja, es ist wichtig.
Hattest du denn den Eindruck, dass die Kinder da viel Neues gelernt haben oder wussten sie von zu Hause und der Kita und so schon einiges?
Ja, das ist unterschiedlich. Einige haben sich richtig gut ausgekannt, andere noch nicht so. Aber das Wichtige an solchen Aktionen ist ja immer auch, die Kinder nehmen das mit nach Hause und dort stecken sie quasi damit hoffentlich auch die Eltern an, die vielleicht noch nicht alles trennen.
Ja, kenne ich. Kinder sind da gnadenlos.
Gott sei Dank. Übrigens machen die Kinder auch bei anderen Aktionen mit, zum Beispiel bei der jährlichen Ramadama-Aktion der Stadt Puchheim. Die ErzieherInnen gehen mit den Kindern raus und schauen, was sie um den Kindergarten herum an Müll einsammeln können. Und da haben sie nicht nur Verpackungen von Schokoriegeln, sondern auch schon ganze Schuhpaare gefunden.
Auch eine super Aktion. Und danach ist der Ort schöner und sauberer.
Ja, und die Kinder lernen auch gleich Müll immer in den Mülleimer, denn er verschwindet nicht von selbst.
Mehr zu dem Thema Mülltrennung und Nachhaltigkeit heute Abend nach dem Gottesdienst im Kita-Radio oder, wenn Sie es nicht schaffen, im Kita-Radio überall, wo es Podcasts gibt. Heuschrecke, Kopfstand oder Lotussitz, die Deutschen lieben Yoga-Übungen. Auch weil man Yoga mittlerweile auf vielfältige Art und Weise praktizieren kann. Immer wieder entstehen neue Trends, wie zum Beispiel christliches Yoga. Dabei werden Körperübungen und Meditation bewusst so gestaltet, dass eine Verbindung zu Gott nicht nur mit der Seele, sondern auch mit dem Leib entsteht. Die evangelische Pfarrerin Nina Maria Mixtaki hat christliches Yoga für sich entdeckt und darüber ein Buch geschrieben.
Ich persönlich vermisse das an vielen Stellen in meiner Kirche, dass ich auch körperlich angesprochen werde. Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern bekomme auch die Rückmeldung, dass es eben andere Menschen auch spüren. Ich meine, dass sich dadurch auch erklärt, dieser ganze Hype, der zum Beispiel auch um das Pilgern besteht, dass das wiederentdeckt wird. Das sind doch vorrangig Angebote, die das Körperliche mit ansprechen. Und Yoga ist eben meins.
Beim Unisport ist die junge Pfarrerin auf Yoga aufmerksam geworden und hat erstmal nicht daran gedacht, dass man das auch mit Glauben und Spiritualität verbinden könnte.
Am Anfang war das tatsächlich wirklich dieser sportliche Gedanke, was zu machen und danach gut zur Ruhe zu finden. Die christliche Spiritualität und die Theologie, die kamen dann erst tatsächlich später dazu, als ich in meiner ersten Pfarrstelle war.
Nina Maria Mixtaki merkt, dass die Arbeit als Pfarrerin stressig ist. Zum Ausgleich setzt sie immer mehr auf Yoga. Und sie stellt fest, dass Yoga auch ein Angebot für die Pfarrei sein könnte. Und so lässt sich Mixtaki schließlich zur Yogalehrerin ausbilden und bietet in der Corona-Zeit Online-Yoga-Kurse an. Die haben nun ein klares christliches Profil.
Das ist eine Bestimmung, die ich gewählt habe, um klarzumachen, ich praktiziere Yoga in diesem Kontext mit einer christlichen Haltung. Auch um da so ein bisschen eine Hemmschwelle wegzunehmen für ChristInnen, die gerne Yoga machen möchten, aber eben Bedenken haben, weil sie nicht genau wissen, wo kommt das her. Das ist sozusagen nochmal eine Identitätsbestimmung für die, die das wollen.
Ihre Erfahrungen hält die Pfarrerin in einem Buch fest. Yoga et Labora heißt das Werk, in dem Mixtaki Yoga-Übungen präsentiert, die sich am Kirchenjahr orientieren. Also zum Beispiel Yoga im Advent, in der Weihnachtszeit oder an Ostern. Für die Fastenzeit orientiert sich die Yogalehrerin an der evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne.
Die hat dieses Jahr ein ganz wunderbares Thema. 7 Wochen mal Luft holen ohne Panik. Das Yoga passt ganz, ganz wunderbar dazu. Hier kann ich mir mal Zeit nehmen, bewusst zu atmen. Die erste Woche beginnt mit diesem Schöpfungsgedanken. Gott hat den Lebensatem in jeden Menschen hineingeatmet, in jedes Geschöpf. Und genau beim christlichen Yoga ist es ja ein Teil zu sagen, ich habe diese Atemübungen, diese Körperübungen und dann eine Meditationsstille oder Gebetszeit.
Für alle, denen das zu speziell ist, gibt es im Buch auch Anfängertipps. Die sollen einfach Mut machen, dran zu bleiben.
zu schauen, was passt gerade für mich. Und zumindest war das mein Anspruch, auch im Buch zu sagen, ich gebe auch Alternativen. Zum Beispiel für alle, die den Hund, der nach unten schaut, es gerade nicht so angenehm finden, können den mit der Haltung des Tisches bzw. des Vierfüßlerstands einfach ersetzen und von dort aus dann sich weiter bewegen. Also das ist zumindest mein Wunsch, dass da alle gut auf sich und ihren Körper hören und lieber mal eine Stufe zurückgehen und die einfachere Variante wählen.
Selbst für Nina Maria Mixtaki gibt es Yoga-Übungen, die sie noch nicht im Griff hat.
Eine Übung, die ist jetzt nicht im Buch, aber die mich immer noch herausfordert, ist der Handstand. An dem arbeite ich mich jetzt seit 5 Jahren ab und der klappt einfach nicht.
Für eine spirituelle Reise, wie die Pfarrerin christliches Yoga auch nennt, braucht es also Zeit und damit jede Menge Geduld. Sich darin einzuüben, könnte gerade jetzt in der Fastenzeit ein lohnenswertes Ziel sein. Paul Hasel für das MKR.
Yoga et Labora von Nina Maria Mixtaki ist im Patmos Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Das Buch bekommen Sie in unserer Buchhandlung Michaelsbund in der Münchner Innenstadt oder unter michaelsbund.de. Wenn Sie jetzt gerade total wochenendreif sind, ein kleiner Trost. In ein paar Arbeitsstunden ist auch diese Woche wieder vorbei. Und wenn Sie für die schönsten Tage der Woche noch Freizeitanregungen brauchen, mein Kollege Willi Witte hat ein paar Tipps herausgesucht.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
In Talkshows und Vorträgen hält der Journalist und Autor Heribert Prantl leidenschaftliche Plädoyers für den Frieden, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Am Samstag spricht er bei der Münchner Bücherschau Junior zum Thema den Frieden mit Kindern lernen. Claudia Pecher vom Mitveranstalter St. Michaelsbund.
In seinem Vortrag den Frieden mit Kindern lernen, da hat er sich verschiedene Kinderbücher angeschaut, die den Gegenstand Frieden haben, das Thema Frieden haben, und er möchte darüber nachdenken, wie man mit Kindern über die elementare Bedeutung des Friedens ins Gespräch kommen kann, warum ein friedliches Miteinander von Kindesbeinen angelernt werden soll. Und da sind natürlich vor allem die Eltern gefragt, die Omas und Opas, die Büchereien, die Schulen, da wo man sich trifft und miteinander über Gesellschaftsthemen spricht.
Heribert Prantls literarischer Vortrag beginnt am Samstag um 11 Uhr im Sudetendeutschen Haus in der Hochstraße. Eintrittskarten für 9 Euro gibt es unter münchenticket.de. Immer wieder sonntags lädt die offene Sonntagswerkstatt im Freisinger Diözesanmuseum zum Mitmachen ein. An diesem Wochenende gießen die Teilnehmer mit flüssigem Gips eine wunderschöne Blume und verwandeln sie mit Farbe in ein einzigartiges Kunstwerk. Ein kleines Andenken für zu Hause. Der Unkostenbeitrag für die offene Sonntagswerkstatt beträgt 5 Euro. Willkommen sind Teilnehmer aller Altersklassen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nebenher bekommen die Teilnehmer Infos über die uralten Kunsttechniken vieler Ausstellungsstücke im Diözesanmuseum. Beginn ist am Sonntag um 13.30 Uhr. In einen Frosch verwandelt werden, für den Prinzen Edelmut wird der Albtraum wahr. Auf der Bühne des Marionettentheaters Bille in Unterschleißheim. Der böse Zauberer setzt den Frosch dann in einen Brunnen im Schlosshof. Und der arme Prinz wird so lange Frosch bleiben, bis eine Prinzessin einen Tag lang mit ihm spielt und ihn von ihrem Teller essen und von ihrem Becher trinken lässt. Erzählt wird die Froschgeschichte aus der Perspektive vom Kasperl, der natürlich auch wieder dabei ist. Los geht's am Sonntag um 15 Uhr im Marionettentheater Bille in Unterschleißheim. Der Froschkönig ist ab 3 Jahren. Karten gibt es bei münchentickets.de. Ich wünsche Ihnen und euch ein entspanntes und spannendes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.